Wenn das Jahr so anfängt mit dem Lob Gottes, dann ist das wunderbar und richtig so. Vielen Dank euch. Das Reich Gottes im Markus-Evangelium. Über etliche Wochen haben wir gelesen und gehört, heute kommen wir jetzt wirklich zum Ende und kehren doch nochmal ganz an den Anfang zurück. Wer bist du, Jesus? Diese Frage hat sich durch die letzten Wochen und durch das ganze Evangelium durchgezogen. Und ich hoffe, dass wir dem ein wenig auf die Spur gekommen sind. Unser heutiger Predigttext beinhaltet sozusagen nochmal ein Konzentrat dessen, was das Markus-Evangelium ausmacht. Ihr erinnert euch vielleicht an den Adventsgottesdienst, die Adventsfeier und auch an die Predigt dort über Johannes den Täufer. Er hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Lasst euch taufen, kehrt um von euren falschen Wegen, das Reich Gottes ist nahe. Und nun kommt der, den Johannes schon angekündigt hat. Ich lese den heutigen Predigttext. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Heute wird das ein bisschen Bibelarbeit. Wir gehen Vers für Vers durch diesen Text. Wir beginnen mit Vers 9. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Dieser Vers schließt sich nahtlos an den Bericht über Johannes den Täufer an. Ein Satz. Typisch Markus, ganz konzentriert berichtet er das Wesentliche. Und was so schmal und nüchtern klingt, das beinhaltet so viel. Jesus, ein recht gebräuchlicher, üblicher Name, nichts Besonderes damals. Aus Nazareth in Galiläa, das ist wichtig, um zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber es ist auch nicht wirklich ein Hoheitstitel. Was soll aus Nazareth Gutes kommen, sagt an anderer Stelle einer seiner späteren Jünger. Jesus erscheint also nicht mit Glanz und Gloria, es wird auch noch nichts von öffentlichem Wirken berichtet. Bevor er irgendetwas tut, kommt er zu Johannes an den Jordan, ganz schlicht. Typisch Markus, Jesus kommt völlig unspektakulär, er ist einfach da. Jesus wird uns im Markus-Evangelium immer wieder als der Diener vorgestellt. Der, der den Menschen und Gott dient. Die Taten stehen im Vordergrund. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Das ist sozusagen der Kernvers des Evangeliums. Stellt euch vor, der Chef eines weltweit führenden Unternehmens kommt zu seinem Geschäftsführer und sagt, er will als Lehrling in der Firma anfangen. Oder stellt euch vor, ein Millionär stellt sich in die Essensschlange bei der Armenspeisung und bittet um einen Teller Suppe, den er selber gespendet hat. So ungefähr klingt das doch erstmal, wenn Jesus zu Johannes an den Jordan kommt. Jesus kommt also und lässt sich von Johannes taufen. Ja, Moment, wir haben doch gehört, dass Taufe ein Zeichen der Umkehr ist, Umkehr von falschen Wegen, Taufe zur Sündenvergebung, das braucht Jesus doch nicht. Wir wissen doch, Jesus ist Gottes Sohn, er ist ohne Sünde. Ja, das stimmt, Jesus braucht das nicht, er hätte das nicht tun müssen. Und doch, er zieht das durch, ganz konsequent, Jesus, Gottes Sohn, der Diener, er wird ganz Mensch. Er stellt sich mit uns auf eine Stufe, wird in allem uns gleich. Er lässt sich taufen. Taufe mit Untertauchen war und ist ein Zeichen für Sterben und Auferstehen. Der alte, sündige Mensch stirbt und darf als neuer Mensch auferstehen. In den anderen Evangelien heißt es an dieser Stelle, um der Gerechtigkeit willen, lass es geschehen, diese Taufe. Und so wird hier gewissermaßen schon hingewiesen auf Kreuz und Auferstehung Jesu. Jesus, der das nicht nötig hätte, lässt sich taufen und wird damit den Menschen gleich. Jesus, der das nicht nötig hätte, stirbt am Kreuz stellvertretend für uns Menschen zur Vergebung unserer Schuld. Übrigens ist die Region um das Tote Meer am Jordan der tiefstgelegene Punkt der Erde an Land. Mehr als 400 Meter unter Null. Dorthin kommt Jesus also in die tiefste Tiefe. Dort beginnt sein Auftrag, tiefer geht nicht. Er wird ganz Mensch. Das zeigt noch einmal deutlich, was Gott hier tut, indem er Mensch wird. Aus höchster Höhe in tiefste Tiefe kommt er. Also, Jesus lässt sich taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Der Himmel reißt auf. Das ist nicht nur so verstehen, dass die Sonne hinter Wolken hervorkommt, so wie wir das manchmal sagen. Der Himmel reißt auf, da geschieht Gewaltiges. Der altgriechische Ausdruck dafür ist sehr ausdrucksstark. Er hat die Bedeutung, dass der Himmel in zwei Hälften gerissen wird. Der Himmel, die Welt Gottes, der Himmel, der seit dem Sündenfall verschlossen war, mit Wächtern vor den Toren, dieser Himmel öffnet sich. In der Geschichte vom Kreuzestod Jesu wird berichtet, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Der Vorhang, der das Allerheiligste, den Wohnort Gottes, trennt vom übrigen Gebäude. Und diesen Bereich darf nur eine Person stellvertretend einmal im Jahr betreten. Dieser Vorhang zerreißt. Und hier der Himmel zerreißt. Die Trennung von Mensch und Gott, sie wird überwunden durch Jesus Christus. Das wird schon hier in der Taufe Jesu sichtbar. Der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab, heißt es im Text. Man kann auch sagen, schwebte wie eine Taube. Und da frage ich mich doch, musste Jesus den Heiligen Geist erst empfangen? Hatte er nicht sowieso schon den Heiligen Geist in Fülle? Ich kann mir zweierlei vorstellen. Zum einen, genau wie mit der Taufe, es war eigentlich nicht nötig. Und doch stellt Jesus sich den Menschen auch dort völlig gleich. Er empfängt den Heiligen Geist und er empfängt damit zum Beginn seines Wirkens Vollmacht. Zum anderen, das war für die Umstehenden ein sichtbares Zeichen, dass da etwas Außergewöhnliches geschieht. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass auch die Umstehenden das gesehen haben. Markus betont, dass Jesus den offenen Himmel und den Geist Gottes sah. Das ist für ihn eine Bestätigung und Vergewisserung seiner Berufung. Der Ausdruck wie eine Taube schweben kann im Griechischen auch mit die Flügel schützend ausbreiten übersetzt werden. Und diesen Ausdruck gibt es schon in der Schöpfungsgeschichte. Der Geist schwebte über den Wassern, er breitete seine Flügel schützend aus über der Schöpfung. Da gibt es auch wieder eine Parallelität. Mit Jesus beginnt die neue Schöpfung, die neue Welt Gottes, das Reich Gottes, seine Herrschaft bricht an. Der Geist, der schützend seine Flügel über Jesus ausbreitet, ist ein Zeichen dafür. Manchmal wird das Herabkommen des Heiligen Geistes in der Bibel auch verglichen mit einer Salbung. Könige wurden im Alten Testament gesalbt. Sie bekamen dadurch Macht, Vollmacht. Sie wurden als Könige oder als Herrscher anerkannt. Jesus greift an späterer Stelle ein Wort aus dem Propheten Jesaja auf und er sagt von sich: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und er sagt zu den Anwesenden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Zurück zu unserem Text. Aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dass Gott hörbar spricht, das gibt es gar nicht so oft in der Bibel. Einzelne Menschen hören ihn. Hier hören ihn offenbar die Menschen, die dort anwesend sind. Gott spricht zu Jesus und bestätigt ihm ein weiteres Mal seine Berufung, seine Identität als geliebter Sohn. Hier ist Gott als der Dreieinige anwesend. Der Vater, der spricht, der Sohn, der Mensch geworden ist, und der Heilige Geist. Alle Personen der Dreieinigkeit sind dabei, als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt. So, und jetzt ist Jesus also gut gerüstet, bereit, seinen Dienst anzutreten, erfüllt mit Heiligem Geist, ermutigt und bestätigt von Gott dem Vater: Jetzt geht's los. Wir würden doch vermuten, dass er jetzt loszieht, hochmotiviert, beflügelt, voller Tatendrang. Aber es geht in die Wüste. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Vom Geist gedrängt, Jesus lässt sich also vom Geist Gottes leiten. Genauer übersetzt heißt es aber wohl, der Geist stößt ihn in die Wüste. Vielleicht ist es nicht das, was Jesus sich vorgestellt hatte. Aber manchmal braucht es dieses Innehalten. Und Gott, der Vater, hat das sicher gewusst und Jesus diese Zeit des Innehaltens und der Prüfung zugemutet. Lustig ist das nicht. Wüste ist zunächst mal ein Ausdruck von Einsamkeit, Leere, manchmal sogar bis zur Todesnähe. Schwierige Lebensumstände, Perspektivlosigkeit können sich auch wie Wüste anfühlen. Wenn wir in dem Bild bleiben, in der Wüste, fällt zunächst mal alle Ablenkung und Geschäftigkeit weg. Es geht um das Wesentliche. Und wer sich dem aussetzt, der erlebt Folgendes. Wir werden innerlich unruhig. Ich will was tun und werde ausgebremst und dann regen sich die inneren Stimmen und werden lauter. Warum bin ich in dieser Situation? Hätte Gott das nicht verhindern können? Was will er von mir? Will er überhaupt was von mir oder hat er mich vergessen? Kennt ihr das? Manchmal sind wir voller Ideen, Tatendrang, wollen etwas bewegen und dann kommt es ganz anders. Wir werden gefühlt ausgebremst und plötzlich ist anderes wichtig und dran. Und dieses Anders, das kann aber manchmal ganz entscheidend sein. Es kann uns eine neue Sicht, eine neue Perspektive geben. Wir sehen Dinge klarer und es gibt die Chance zur Kurskorrektur. Und manchmal kann es uns so gehen, wir treffen eine wichtige geistliche Entscheidung. Wir wollen hören und tun, was Gott sagt. Und dann wird es schwierig. Haben wir uns dann verhört? Gott nicht richtig verstanden? Wieso gibt es jetzt Hindernisse? Wir wollen doch das Gute. Unsere Freizeiten im CVJM Bonn früher waren im Sommer immer 3 Wochen lang. Und es gab immer Teilnehmer, die in dieser Zeit Erfahrungen mit Gott gemacht haben und sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Wir haben sie begleitet und haben am Ende der Freizeit mit ihnen eine Runde gedreht und haben mit ihnen überlegt, was ist jetzt wichtig, wenn sie in ihren Alltag zurückkehren. Sie haben im geschützten Rahmen einer Freizeit Gott kennengelernt, haben erste Erfahrungen mit ihm gemacht. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Krisen, Zweifel, Fragen und Enttäuschungen kommen können. Die Freizeit ist ebenso ein geschützter Rahmen unter Gleichgesinnten. Der Alltag kann sich dann schon mal wie Wüste anfühlen. Und das ist normal. Für uns ist es wichtig zu klären, was ist denn unsere Motivation zu glauben? Glaube ich, weil es sich gut anfühlt? Dann werden wir auf die Nase fallen, denn manchmal fühlt es sich nicht gut an. Vor einigen Jahren ist ein Buch erschienen mit dem Titel »Gott macht glücklich und andere fromme Lügen«. Doch, das stimmt, Gott macht glücklich, aber das ist nicht der Grund unseres Glaubens oder sollte es nicht sein. Glaube hat dann eine gute Grundlage, wenn wir glauben, dass Gott wahr ist. Das wahr ist, was er in seinem Wort redet. Sag mal den Christen in Aleppo oder in Nordkorea, dass Gott glücklich macht. Hoffentlich erleben sie das. Aber das ist nicht die Grundlage des Glaubens. Jesus war in der Wüste, um Gottes Stimme besser zu verstehen zu lernen. Sein Gehör wurde feiner. Die inneren Stimmen, die ihn von Gott wegbringen wollten, lernte er zu unterscheiden. In Wüstenzeiten können wir Gott reden hören. Aber auch andere Stimmen und Versuchungen können lauter werden. Es ist eine Zeit der Klärung. Wir können uns entscheiden, ob wir mit Gott unterwegs bleiben, ob wir uns seiner Stimme anbefehlen. Und wir dürfen wirklich lernen, zu hören, zu erkennen, zu unterscheiden. Es läuft nicht immer alles glatt. Mit Gott unterwegs zu sein, kann durchaus herausfordernd sein. Aber er ist wahr, er ist Realität und er geht mit. Jesus blieb in der Wüste 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. 40 Tage, die Zahl 40 kommt in der Bibel immer wieder vor. Es ist die Zahl der vollkommenen Prüfung und Bewährung. Für die Bibelkenner, 40 Tage und Nächte regnete es bei Noah. 40 Tage hielt sich Mose auf dem Berg bei Gott auf. 40 Jahre dauerte der Weg des Volkes Israel durch die Wüste. Und circa 40 Tage kann ein Mensch ohne Nahrung überleben. Das bringt ihn an seine absolute Grenze. Jesus wird also bis an die Grenze geprüft und er bewährt sich. Als einziger Evangelist erwähnt Markus nur die Tatsache der Versuchungen von Seiten Satans, aber nicht deren Charakter, und er sagt auch nichts über die Reaktion Jesu. Das scheint klar zu sein. Wieder wie typisch bei Markus, ein Satz völlig klar. Jesus unterzieht sich dieser Prüfung und er besteht sie. Punkt. In der Wüste sind alle Dimensionen der Welt, der Schöpfung gegenwärtig. Der Widersacher Gottes, der Satan, die Geschöpfe, die wilden Tiere und Engel, also himmlische Wesen und Jesus mittendrin. Ihr wundert euch vielleicht über die wilden Tiere, die kommen auch in den anderen Evangelien nicht vor. Auch hier können wir davon ausgehen, dass das nicht zufällig bei Markus so steht. Das hat Bedeutung. Er war bei den wilden Tieren und sie konnten ihm nichts antun. Auch hier ist das ein Hinweis auf neue Schöpfung. Reich Gottes, seine Herrschaft bricht an. Die Verheißung, der Löwe wird beim Lamm liegen, so wie es von der neuen Welt Gottes heißt, das wird hier schon zeichenhaft erfüllt. Jesus ist Herr über die Schöpfung. Und die Engel dienen ihm. Jesus hat also eine andere Position als die Engel. Er ist Sohn Gottes, er ist nicht Bediensteter. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Er bewährt sich und die Engel dienen ihm. Jetzt sind wir am Ende dieses Textes angekommen. Was bleibt für uns? Ich staune immer wieder über Gottes Wort. Es ist so lebendig und begeisternd. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken, wenn wir uns die Zeit nehmen und darin forschen. Ich staune noch mehr über Gott, der seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt, ganz Mensch wird um unsretwillen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ich bin zutiefst dankbar, dass Jesus Wüstenzeiten erlebt hat und kennt. Ihm ist nichts fremd, was uns begegnet. Er hat tiefste Tiefe erlebt, nicht nur am Kreuz. Und von Jesus will ich lernen, auf Gottes Stimme zu hören, ein feines Gehör zu bekommen für sein Reden. Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten und uns vom Geist leiten lassen. Und zuletzt der Vers, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Den kennen manche auch als Taufvers. Ja, wir sind nicht Jesus. Jesus ist einzigartig als Sohn Gottes. Aber durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat er uns zu Kindern Gottes gemacht. In Galater 3 lesen wir, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Das gilt auch für uns.